häufig erlebe ich, dass das Firmen kommen und sagen, ja, ich will unbedingt, dass man das so schreibt, weil wir schreiben das so bei uns, aber wenn du sie fragst, wie der Kunde darüber redet, und das ist schon immer so schwierig, Kundenbrillen aufzusetzen, die reden ganz anders darüber. Mhm. Und dann ist immer so die Frage, ja, was nimmst du jetzt eigentlich als Begriff auf der Webseite?
Ja, das könnte auch sehr schmerzhafte Prozesse sein, denn, weil die Leute eben sehr ungern von ihren Begrifflichkeiten wegkommen, aber es ist, wenn Kundenorientierung willst, dann gehst du halt wirklich auf die Begrifflichkeiten, wie die Kundinnen und Kunden reden. Aber das heisst ja nicht, dass du Fachbegriffe nicht kannst verwenden.
Marketing Booster. Der Podcast zum Schauen, Lesen und Hören. Produziert von Beyonder. Dein Team für wirksames Content Marketing.
Grüezi wohl bei einer neuen Folge vom Marketing Booster. Schön schaltest du wieder ein. Heute haben wir ein Thema, wo wir jetzt kein Interview führen, sondern ich rede mit Gabi Trochsler über SEO. Sie ist Mitfounderin von FEI, jetzt leider nicht mehr dabei, hat aber ganz viele Sachen und Projekte im Bereich SEO schon umgesetzt und diskutiert. Und ich freue mich, dass du heute da bist.
Danke vielmals für die Einladung, ich freue mich auch.
Ich möchte nur sagen, danke vielmals noch an Fabio. Wir sitzen heute im Studio von Finanzfabio in Lenzburg und dürfen hier die Aufnahmen machen, weil wir keinen passenderen Ort gefunden haben. Und mal schauen, ob alles technologisch klappt und funktioniert. Und wir haben heute so viele 5 Themen. Ich tue die mal schnell vorbereiten, das kann ich sagen, damit alle da draußen wissen, hören und sehen, um was es geht. Wir reden einst mal über das Thema Suchintention, also warum sucht jemand und wie Keywords da mit zu tun haben. Wir reden über das Thema User Signals, wo man sich fragt, hey, was hat eigentlich die Interaktion auf Google damit zu tun mit dem Ranking? Wir reden über Backlinks, wie wichtig das sie sind und gehen dann ein bisschen tiefer noch ins Thema UX und Performance, gerade für JavaScript, was eigentlich so unsere Erfahrungen sind. Und das Ziel soll sein, dass wir eigentlich wirklich mal unsere Köpfe zusammenstecken und wir können aus dem Nähkästchen plaudern, wie gut dass es läuft oder gelaufen ist. Aber sag schon, Gabi, was machst du eigentlich im Moment, wenn du jetzt nicht mehr bei FEI dich um Pflanzen kümmerst?
Ja, im Moment bin ich eine Freelancerin im Bereich SEO. Also ich mache sehr, sehr wenig nur noch Content-Projekte. Bei FEI habe ich ja Content und SEO gemacht. Und jetzt mache ich vor allem, oder so ein bisschen am liebsten, SEO-Beratungen. Von KMUs, Startups bis Grossunternehmen. Ich mache gerne so ein bisschen Workshops und Sachen und auch dozieren. Und zum Teil noch ein bisschen umsetzen.
Wo dozierst du denn?
An der Fachhochschule Graubünden.
Oh, cool.
Ja, ist ein bisschen weit weg, aber ich gehe mega gerne aber so ein bisschen auf Chur in die Berge.
Ja, das ist schön, das glaube ich. Ich komme dafür immer auf Luzern unterrichten. Das ist für mich auch ein bisschen weiter weg. Ist auch schön. Du machst SEO-Beratung. Wie lange machst du SEO schon?
Jetzt 8 Jahre, habe ich das letzte Mal ausgerechnet, ja.
Und was ist eigentlich dein Background? Also du bist jetzt, was hast du ursprünglich mal gelernt?
Ich habe Germanistik studiert, also Literatur eigentlich, und noch eine Sprachwissenschaft mehr, Deutsch und Englisch. Und dann bin ich aber ins Content Marketing eigentlich gegangen. Also ich habe viel selber geschrieben früher. Und dann, als ich bei der Credit Suisse war, habe ich bin ich nur noch Projektleiterin gewesen und habe immer selber geschrieben, habe Agenturen gemanagt. Und dort ist dann langsam das Thema aufgekommen, man müsste auch irgendwie richtig schreiben für Google.
Wann war das gewesen, zeitlich?
Das war jetzt vor 6 Jahren gewesen.
Oder, ja, da haben Sie erst vor 6 Jahren gemerkt, dass man mal so für Google müsste anfangen, sich überlegen, wie Texte schreiben?
Ich weiß auch nicht genau, wie das gegangen ist. Aber wir waren natürlich auch nur Credit Suisse Schweiz gewesen.
Okay.
Und ich war einfach für 2 Themen zuständig gewesen, Finanzplanung und Hypotheken. Und ja, dann ist das irgendwie, wir haben in der ganzen Bank, wir haben jemanden gehabt, der so ein bisschen technische SEO gemacht hat. Und sonst haben wir niemanden gehabt, also jetzt im Marketingumfeld.
Okay.
Und dann habe ich das übernehmen, das Thema.
Aber du kommst in dem Fall so mehr aus dem Content-Ecke, also wirklich textlich. Du hast dann bei FEI vor allem sehr, sehr viel mit Content geschafft. Und die sind ja quasi aus dem Nichts gekommen. Tut mir übrigens leid wegen diesen Pflanzen. Ich weiss, die sehen nicht mehr ganz so schön aus. Wahrscheinlich siehst du beim einen oder anderen, müsste man mal etwas machen.
Also Umtopfen wäre gut,
ja. Ja, nicht nur Umtopfen. Fabio, einfach so hinterm Rande, schau mal, dass du dich um die Pflanzen kümmerst. Ja, nein, wir wollen ja kein schlechtes Licht auf sein Studio
werfen. Nein, es ist sehr schön.
Nein, du hast wirklich viel mit Content gemacht. Technisch, bist du stark oder weniger stark bewandert?
Jetzt schon, weil also, als ich bei FEI war, hat mich schon immer sehr interessiert. Damals, als ich mich für Germanistik entschieden habe, hatte ich fast Informatik studiert.
Okay.
Und darum gefällt mir aber SEO bis heute so, weil ich finde, es ist so für mich die perfekte Kombi zwischen Content und Technischem. Darum wird es mir einfach nicht langweilig. Weil erstens läuft so viel und zweitens hast du wie beide Bereiche.
Kannst du HTML und CSS?
Können, ja. Also ich könnte jetzt nicht von null auf, ohne etwas zu kopieren, einfach eine Webseite schreiben.
Aber, du
ich verstehe den Code. Ja,
Das ist ja das Wichtigste. Ich finde immer so, ich habe immer so propagiert, im Marketing sollte man heute ein bisschen mehr technisches Know-how haben, weil du musst so viele Sachen, Tracking, Pixel, SEO, H1, Semantik und so können. Und das schreit immer alle. Und du kriegst viele Leute, die aus der Kommunikation kommen. Ich habe mich im Fall für Kommunikation entschieden, damit ich mich nicht um das komische technische Zeug muss kümmern. Und das finde ich auch cool, dass du beide Seiten kannst abdecken
kannst. Und es ist ja nichts anderes als eine Sprache eigentlich. Also ich finde immer, die Leute haben sehr viel Berührungsängste, aber wenn du mal darauf einlässt, dann hat es hat einfach auch es hat ja sehr viel inhärente Logik. Und du bekommst eigentlich schnell mal so Anhaltspunkte, um damit umzugehen, finde ich.
Also es ist wahrscheinlich einfacher wie Deutsch lehren oder so.
Fix, ja. Frag mal meinen Freund, der ist Kubaner.
Schon? Ja gut, das ist... Der kann jetzt besser HTML und CSS als du, aber kein Deutsch.
Ich glaube schon.
Ja gut, ich komme im Gegensatz zu dir eigentlich aus der komplett anderen Ecke. Mhm. Ich bin eher so wirklich der Tech-Nerd. Ich bin ehemaliger Entwickler, sage ich immer, und habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, für Internet Explorer 6 Komma-Fälle zu suchen. Wenn es um JavaScript-Code gegangen ist, da hat es noch keine so moderne Debugging-Tools gegeben. Und vor allem der IE6 ist wirklich so schlimm gewesen, um irgendwelche Seiten zu entwickeln. Und du hast irgendwie Hacks müssen machen. Und da habe ich irgendwann gesagt, weg aus dem. Aber ich habe schon in frühen Jahren habe ich mich schon in der Lehre mit SEO auseinandergesetzt und halt immer voll der technische Fokus. Und später ist dann erst Content dazugekommen, wo ich mich quasi vom Entwickler verabschiedet habe. Ist das Thema Social Media noch recht gross gewesen und dann ist Content-Entwicklung immer grösser geworden. Und so habe ich dann irgendwann mal versucht, beide Sachen miteinander zu verbinden. Mhm. Und das Coole, was ich heute sagen kann, das SEO ist in den letzten Jahren wie ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Ist irgendwie mal so, glaube um die Nullerjahre bis sag mal 2010 hat es irgendwie so das Höchst gehabt und dann ist es irgendwie voll runter und dann ist Social Media natürlich durch die Decke rauf. Und ich finde es schade, heute habe ich das Gefühl, die Leute produzieren Content an GoGo, aber denken nie daran, dass die Leute noch suchen. Mhm. Siehst du das auch so? Oder?
Ja, das ist noch lustig. Ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren ist SEO viel, viel mehr ein Thema, gerade bei so KMUs, wo vorher eigentlich immer eine Überzeugungsarbeit leisten, dass man das braucht. Und heute wissen alle, hey, das ist ein Ding und ich brauche das, aber nicht genau wieso. Sie haben wie vom Konzept nicht so Ahnung. Und heute höre ich aber auch viel, dass die Leute einfach das Gefühl haben, ich muss SEO machen, also brauche ich einen Blog. Mhm. Also dass sie das absolut gleichsetzen, Blog und SEO.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist aber das, was ich meine, dass SEO einfach sehr stiefmütterlich behandelt wird, respektive dann, dass du einen Blog hast. Und ich finde, aber die Webseite, die wird nie, also in der ganzen Content-Strategie geht die Webseite immer unter. Ich sehe immer Unternehmen, die haben einen coolen TikTok-Account, die haben einen lässigen Instagram-Account und gehst auf die Webseite, also erstens muss man die Webseite finden und dann steht meistens auf der Webseite ein H1 und im Titel «Herzlich willkommen».
Ja, das ist klassisch.
Das ist jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich so, ja, okay, wenn du herzlich willkommen suchst, dann...
Dann sind wir bereit, aber ja, da gibt es einige Webseiten, die würden auftauchen.
Deswegen bin ich in der Meinung, ja, die Maturität ist gestiegen. Die Leute die wissen jetzt, wir brauchen SEO. Also wir müssen nicht mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass SEO wichtig ist. Aber ich sehe einfach, es hat im Gesamtkonstrukt von der Strategie, von der Marketingstrategie, eigentlich fast keine Berührungspunkte. Auch so ein bisschen das übergreifende Content-Denken, dass es nicht nur auf einem Kanal ist, eben, sondern auf mehreren. Also Beispiel, du machst ein Video auf TikTok und bedenkst nicht einmal, dass das vielleicht auch ein Thema könnte sein, das auf deiner Webseite gespiegelt werden müsste. Entweder bei einem Produkt, bei einer Dienstleistung, einem Service oder irgendeiner Erklärungsseite oder sogar etwas Eigenständiges. Und dann finde ich, du kannst das Know-how auch nehmen und kannst das für SEO auf den Social-Media-Plattformen brauchen. Mhm. Weil wir wissen heute, dass immer wie mehr Junge auf TikTok und Instagram Themen suchen. Also ich nicht, ich bezahle dafür. Also ich weiß nicht, ob du das machst, Gabi?
Nein.
Auch nicht, aber ich kann mir hören sagen, dass Restaurants in Zürich sehr gut über TikTok gefunden werden. Das habe ich auch schon mal ausgetestet. Aber ich würde das Know-how an und da reinbringen. Aber wenn du das Verständnis nicht hast, wie du die Content aufbauen, vor allem so ein bisschen, was ist die Intention, was suchen die Leute, dann passiert das gar nicht.
Mhm. Ja, das stimmt. Und du sprichst halt das Problem an, was es generell gibt, das ist das Gärtli-Denken.
Ja.
Dass extrem halt seinen Kanal im Kopf hat oder seine Profession. Das ist ja auch, dass viele Webseiten einfach immer noch entwickelt werden, ohne SEO als Hintergedanke, weil es einfach auch nicht der Job ist von Entwicklerinnen und Entwicklern, primär an SEO zu denken. Aber es wäre irgendwie von einer Projektleiterin oder von einem Projektleiter vielleicht der Job, so ein bisschen alle an den Tisch zu holen.
Also du sagst jetzt, wenn ein Kunde auf die Idee kommt, eine Webseite zu entwickeln und man geht zu einer Agentur, kann ich aus Erfahrung sprechen, nicht alle Agenturen oder nicht alle Entwickler haben SEO-Background. Also ich bin dort im Entwicklungsbereich sehr spezialisiert gewesen und habe Bock auf das Thema gehabt und wegen dem habe ich es können. Auch so ein bisschen von dem Keyword-Recherche-Gedanken. Aber eigentlich hat eine Agentur selten bis wenig SEO-Erfahrung. Man muss da unterteilen. In meinen Augen finde ich, du hast technisches SEO. Das heisst, ja, ich habe eine semantische Struktur, also ich habe einen H1 an der Stelle. Ich weiss ungefähr, dass der Code W3C-konform soll sein. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass sie es im Griff haben. Also eines der grössten Probleme, die ich immer wieder sehe, sind Duplicate Content aufgrund von mehrfach anstürbaren URLs. Also du findest zum Beispiel die Startseite meistens unter www, unter ohne www, unter mit, okay, ohne Slash geht das auf der Startseite nicht, aber du findest sie auf ganz viele verschiedene Pages. Und das sind Sachen, die bekommt natürlich ein Entwickler wie nicht mit, weil er die SEO-Tools nicht hat, um von außen drauf zu schauen.
Oder wenn man nicht weiss, dass das ein Issue kann sein, dass das ein Crawl-Budget-Issue kann sein, dass das eben ein Duplicate-Content-Issue kann sein. Ja, das ist schon so.
Aber wenn wir, gehen wir schnell auf das Thema Suchintention ein. Ich finde eins, oder wenn du sagst, jemand ist in seiner Profession, häufig ist ja so die Frage der Wörter, wie man etwas textet, oder? Und häufig erlebe ich, dass das Firmen kommen und sagen, ja, ich will unbedingt, dass man das so schreibt, weil wir schreiben das so bei uns. Aber wenn du sie fragst, wie der Kunde darüber redet, und das ist ja immer so schwierig, Kundenbrillen aufzusetzen, die reden ganz anders darüber. Und dann ist immer so die Frage, ja, was nimmst du jetzt eigentlich als Begriff auf der Webseite? Willst du als Laie daherkommen? Oder willst du die Sprache von der Kunden sprechen? Oder willst du als der Profi daherkommen, aber nicht gefunden werden?
Ja, das könnte auch sehr schmerzhafte Prozesse sein, denn, weil die Leute eben sehr ungern von ihren Begrifflichkeiten wegkommen. Aber es ist, wenn du Kundenorientierung willst, dann gehst du halt wirklich auf die Begrifflichkeiten, wie die Kundinnen und Kunden reden. Aber das heisst ja nicht, dass du Fachbegriffe nicht kannst verwenden kannst. Es hat absolut beides Platz, weil das Hauptziel mit deinem Content ist, schlussendlich Expertise zu zeigen und zu zeigen, dass du Fachspezialistin oder Fachspezialist auf diesem Gebiet bist. Das machst du halt auch nicht, wenn du mega oversimplifies.
Ich hatte mal einen Case, das ist schon viele Jahre her. Und mit dem hat eigentlich jeder schon zu tun gehabt. Hast du einen Autoführerschein? Weißt du noch, was für einen Kurs du hast müssen besuchen, bevor du an die Prüfung gehen durfte?
Bevor ich in den Nothelfer?
Den Nothelfer. Den gibt es gar nicht.
Den gibt
es offiziell gar nicht. Das heisst eigentlich Nothilfekurs. Und der Samariterverbund, die eigentlich die Initianten von dem Ganzen hinter dran gewesen sind, die haben schon dazu mal angefangen, genderneutral das Ganze zu formulieren, bevor noch niemand gegendert hat. Problem war einfach, der Markt hat sich aufgetan, sie hatten nicht mehr die Exklusivität gehabt, dass sie den Nothilfekurs können anbieten konnten. Und im Alltagsgebrauch haben natürlich alle Nothelfer gesagt. Oder? Und als dann alle Fahrschulen aufgekommen sind, haben die auch alle Nothelfer gesagt und die sind viel besser gefunden worden. Und der Samariterverbund hat gesagt, hey, wir sind aber der Nothilfeanbieter und nicht der Nothelfer und wir können das aus politischen Gründen, so ist es dazu mal, also ist mir so hängen geblieben, nicht erwähnen. Ist ultra schwierig gewesen. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, wo du wie... Also ich nehme an bei Pflanzen, wenn du halt von fachlichen latinischen Namen ausgehst, weil du sagst, hey, ich will die Profession zeigen, dann ist das etwas anderes, als wenn du die halt Bogenhanf nennst, anstatt den latinischen Begriff.
Ja, also das ist eigentlich wirklich auch noch ein spannender Ding gewesen, weil wir haben gesagt, wir sind so ultra accessible und wollen wirklich die Hemmschwelle so niedrig haben für Leute zum Pflanzen kaufen. Das heisst, wir möchten es so einfach wie irgendwie möglich. Okay. Und wir haben eigentlich so gesagt, wir brauchen keinen latinischen Begriff. Und nachdem wir auch in die Recherche gegangen sind, haben wir gemerkt, dass eben bei Monstera zum Beispiel, bei Sansevieria, Bogenhanf, dass die lateinischen Wörter viel mehr Suchvolumen haben. Also das, und zwar in der Schweiz, auf Deutsch. Also die Leute sind sich schon sehr bewusst gewesen, was das für Pflanzen sind und haben nach dem gesucht. Und dann haben wir tatsächlich, sind wir zurück an den Tisch, haben die Strategie nochmal überarbeitet und haben gesagt, also komm, wir verwenden einfach immer beide Begriffe. Also wir sagen wirklich, andere nennen mich auch und geben die anderen Namen. Weil wir wollen ja enablen, wir wollen die Leute informieren, wir wollen sie ihnen ermöglichen, wirklich zu diesen Pflanzen zu schauen. Das heisst, wir geben dann auch Wissen weiter. Und die Pflanze hat einfach zwei Namen. Und dann brauchen wir beide und schauen einfach, dass wir strategisch das, was mehr Suchvolumen hat, noch ein bisschen besser platzieren.
Thema Suchvolumen. hoch versus niedrig suchen wollen. Das ist immer eine riesige Diskussion. Wenn du zum Beispiel einen Kunden hast und wir haben einen, der ist im Hosting-Bereich, im High-Security-Hosting-Bereich, wenn du natürlich auf die Sachen mit hohem Suchvolumen gehst, die sind wie nicht relevant. Jetzt bei euch hat mich jetzt Wunder genommen, dazu mal haben die mit dem hohen Suchvolumen, also der latinische Begriff, eine höhere Conversion eigentlich mit sich gebracht, oder sind das eher auch die gewesen mit, ich sage mal, einem kleinen Suchvolumen? Ich weiß gar nicht, wie Monstera im nicht-latinischen Gebrauch heisst, aber...
Fensterblatt.
Fensterblatt?
Oh ja, das sucht niemand.
Ja gut, das... Okay, gut. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, vielleicht irgendein Beispiel, wo... ich sag mal... Also, stell mir die Frage nochmal anders. Hast du... Wie ist dein Vorgehen bezüglich Suchvolumen? Gehst du immer aufs hohe Suchvolumen oder sagst du, nein, eigentlich ist auch niedriges Suchvolumen relevant? Weil wir haben in der Schweiz das Problem, es fehlen uns Daten und wir sind ja ganz, ganz häufig im kleinen Suchvolumen so klein, dass gewisse SEO-Tools wie Sistrix, Ubersuggest und Co. Dann einfach ein Zehner pro Monat, also 10 Suchvolumen pro Monat ausgeben, das ist schon verschwindend gering und nicht interessant.
Ja, und vor allem amerikanische Tools wie Ubersuggest, die nehmen da einfach an, ein kleines Deutschland und dann dort dann einfach so kleinere Zahlen.
Ja.
Ja, ja. Nein, aber das ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde einfach auch bei den hohen Suchvolumina, wie zum Beispiel Monstera, ist es sehr, sehr schwierig, die Suchintention gerade abzuleiten. Also, will die Person jetzt gerade kaufen oder ist die noch voll auf dem Info-Ding? Weil das einfach zu generisch ist. Und wir haben eigentlich immer das gemacht, wie so ein als Ziel gewusst haben, wir wollen das Topic Monstera besetzen. Und wir machen das, indem wir sehr langteilig anfangen. Also indem wir wirklich schauen, Monstera gießen oder nach Mondkalender gießen sogar, also sehr langteilig, was ganz klar ein Pflegeding ist und das dann halt auf Pflegeseite tun. Alles, was irgendwie mit Kaufen oder auch irgendwie so Accessoire oder Pflegemittel oder so zu tun hat, wirklich transaktional das mehr auf der Produktseite verordnen und durch das halt wirklich so ein Topic-Cluster bauen, wo dann Monstera als Ganzes drin ist. Und dann haben wir, also wir haben eigentlich uns nicht auf Monstera fokussiert zum Ranken drauf, sondern durch das, dass wir das Thema so von allen Seiten angegangen sind, haben wir dann wie automatisch am Schluss für Monstera gerankt.
Okay, also ihr seid von der Struktur her eigentlich wirklich Longtail heisst in sehr, sehr breite oder sehr, sehr lange Suchbegriff mit wenig Suchvolumen in der Regel, die Themen zu besetzen und haben dann aber eine Entität, also eine Page, die dem quasi wie übergeordnet ist. Also ich versuche schnell zu übersetzen für die Leute draußen, die nicht ganz so SEO-bewandert sind wie mir. Wo man sagt, hey, das ist eigentlich der gemeinsame Nenner, der Knoten. Häufig in Online-Shops Kategorieseiten, oder bei euch sind es wahrscheinlich keine Kategorieseiten, sondern Produktseiten gewesen. Und jetzt die Longtail-Sachen sind wahrscheinlich eher Blogs gewesen.
Ja, genau. Aber was du auch gesagt hast, eben semantisch und strukturell, gehst du dir trotzdem schon von Anfang an wirklich mit der Intention her, uns dir zu besetzen. Weil du fährst nicht einfach mit Longtails an und machst mal Blogposts, sondern du sagst wirklich, okay, und woher gehört denn der Blogpost? Gehört der vielleicht auf eine Pillar-Page, also auf eine Page, wo die ganze Pflege behandelt oder einfach das Gießen alleine behandelt. Und du baust eigentlich schon so auf, damit du dann nicht später musst aufräumen. Also es ist wirklich einfach, wie ich vorher auch schon gesagt habe, wenn die SEO einfach in der Konzeptionsphase halt schon anschaust, dann sparst du dir einfach viel Arbeit später.
Du musst in der Konzeptionsphase musst du vor allem schauen, was ist eben die Intention. Und die Intention ist ja, was wollen eigentlich die Leute, wenn sie einen Begriff eingehen, was haben sie eigentlich für eine Erwartung? Du hast gesagt, wenn jemand nach Monstera sucht, dann ist nicht klar, will er kaufen, will er wissen, wie sie aussieht, hat das Problem mit ihr, will er sie gießen oder whatever. Da ist recht schwierig, oder? Und die Intention hängt ja auch häufig damit zusammen, wie viel Volumen das wir haben, also wie häufig das gesucht wird. Es gibt ja noch... Ja.
Nur noch zur Ergänzung. Und ich finde eben auch, du kannst nicht völlig auf Google gehen, weil wenn du Monstera googlest, dann kommen klar Shopping-Ads und vor allem Kauf-Ads, weil das ist einfach auch, wie Google sich monetarisiert. Also ich finde, du kannst nicht SERP, also die Suchergebnisseite, eins zu eins nehmen als Abbild für tatsächlich die Intention. Weil wir haben es dann auch wirklich geschafft, für so einen generischen Begriff wie Monstera mit sowohl einer Pflegeseite als auch einem Produkt zu ranken. Und das gibt es eigentlich sehr selten, dass Google von der gleichen URL oder von der gleichen Domain zwei URLs nimmt.
Ja, das ist
aber das zeigt irgendwie, wie die Suchintention eben unklar ist in dem Moment.
Aber das siehst du ja gerade an Tools wie Sistrix. Also wenn man die Suchintention unterteilt nach Know, Do, Visit und Website, dann gibt Sistrix zum Beispiel ja prozentuale Angaben aus und sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Wort zum Beispiel mehr Know oder mehr Do. Ich finde gerade du visit eine Website finde ich extrem schwierig häufig, ich sag mal, irgendwie einzugrenzen. Website für mich zum Beispiel ist ganz klar, wenn wirklich jemand den Brandname sucht.
Ja.
Und, aber du hast zum Teil auch andere Sachen mit drin, wo Brandname-Kombinationen sind, wo dann aber auch sie Kontakt anfahren und dann können sie auch visit sein. Finde ich immer recht schwierig.
Mhm.
Ich frage mich halt immer, muss man jetzt die Klassifizierung nach Short oder Head, Mid- und Longtail von der Intention trennen oder kombinieren? Was ist deine Erfahrung?
Ja, also auf keinen Fall trennen. Also ich bin halt schon, ich finde die Konzepte sehr hilfreich mit Short-Tail und Long-Tail, aber ich sage auch meinen Studierenden immer, an der Intention kommst du einfach wirklich nicht vorbei. Du musst dir das immer wieder fragen und wenn du dich fragst, zum Beispiel, sind zwei Keywords so, sind die ähnlich, sollen die auf der gleichen Page abgehandelt werden oder bedeutet die etwas anderes, dann musst du einfach, das boilst alles runter auf die Intention und schaust, wie es dargestellt wird jetzt auf der SERP.
Mhm. Also ich mache es so, wenn ich mir das jetzt versuche irgendwie zu erklären. Wir haben das Excel, da haben wir verschiedene Keywords drin. Das ist übrigens ein Monsterbüt, wenn wir beim Monstera-Begriff bleiben. Also Keyword-Recherche, Struktur von einer Website ableiten, das ist nicht einfach so etwas, das machen wir so schnell. Und da kann auch ChatGPT nicht irgendwie mega, mega viel helfen und das vereinfachen und irgendwelche Tools. Wir gehen her, haben eine Liste von Keywords. Dann haben wir, wenn wir schon Seiten haben, die dazu ranken, dann haben wir eigentlich immer schauen, ist das das Keyword, das du die Search Console oder Sistrix das ist, wo am prominentesten für die Seite ist. Dann haben wir Page. Dann haben wir Meta-Title Description noch mit drin. Dann Suchvolumen pro Monat natürlich. Wenn ich es abgefragt wurde, wenn ist die letzte Position von dem Keyword in Kombination zu dieser URL gewesen. Und dann noch du Visit und Website. Und wenn wir die Informationen haben, dann versuchen wir als allererstes, zu schauen, was ist eigentlich Meta-Title Description, match die Suchintention. Also wenn wir jetzt Monstera Gießen nehmen und Monstera kaufen, dann ist ganz eine klare Suchintention. Das eine ist auf Produktpage, das andere ist auf dem Blog, oder? Und dann kann ich natürlich in der Meta-Description, sage ich immer, denken die als Teaser und dafür sorgen, dass die Leute möglichst schnell klicken. Jetzt, was du natürlich in der ganzen Keyword-Recherche ja nicht siehst, ist die ganze interne Verlinkung untereinander. Das ist eigentlich gerade das, was in der Struktur mega wichtig wäre, bevor man eine Website baut. Würdest du, also machst du das anders oder machst du das, wie machst du
also redest du jetzt eigentlich davon, wenn du probierst, Seiten optimieren, was es schon gibt?
Nein, gehen wir davon aus, wir haben eine Page, und wir es neu umbauen, neu strukturieren. Also das ist, die meisten haben ja heutzutage schon eine Seite, du fängst ja nicht bei null an. Da würde ich also immer hergehen und mal schauen, eben, was ist, mal grundlegend, was ist, zu welchen Keywords wirst du gefunden. Und dann natürlich irgendwann ist die Frage, ist das der Match zu dem, was die Leute suchen? Aber gehen wir mal davon aus, wir haben die Seite, wir müssen die restrukturieren und Schritt 1, bevor ich eigentlich erweitere, die Keyword-Research mache, würde ich mal sagen, okay, wie würden wir jetzt die neue Seite umstrukturieren und optimieren?
Ja, also ich finde es eine schwierige Frage, weil also ich gehe eigentlich ähnlich vor, ich schaue, für was ranken sie schon. Und gleichzeitig ist aber schon Keyword Research wieder probieren, aber komplett die Kundenbrühen abzulegen und zu schauen, wie reden denn die Leute über das Thema. Und darum gibt es auch so riesen Files, wie du sagst, dass du dann einfach mega, mega viele Keywords hast. Einerseits eben, wie darüber geredet wird, über das Thema. Und so ein bisschen, was ist der Kern vom Thema und was könnte ein zusätzliches Thema sein. Und aber so ein bisschen konzentrisch geht es dann voraus. Und was haben wir jetzt schon? Und eigentlich erst dann fange ich an, also ich probiere sehr, sehr offen zu denken in der Struktur und eigentlich nicht in den Pages zu arbeiten, die es schon gibt, sondern wirklich zu überlegen, ist das die richtige Struktur oder nicht. Und es gibt aber auch Seiten, muss ich sagen, vor allem bei KMUs, die werden sich einfach über die Navigation nie gross differenzieren. Die werden immer haben Produkte, Dienstleistungen über uns und eine Homepage. Okay. Und das ist auch, also, du musst nicht probieren, jetzt mega anhand von der Topic Cluster rauszustechen, sondern dort geht's dann wirklich, dort ist dann der Content auf der Seite, wo sie wirklich die Expertise zeigen. Oder auch irgendwie in dem sie noch, zum jetzt die Du-Intention auch noch drin haben, indem sie irgendwie noch einen Rechner drin tun oder so. Irgendwie, dort haben sie sich wirklich mit dem, was auf der Seite passiert, dann ab von der Konkurrenz.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wenn wir optimieren die Seite oder du machst die neue Seite, der erste Step in ist schon immer, die Leute suchen. Wir wissen, wir sind bei einem, ich sage immer, wenn du gut platziert bist, dann ist es so, als hättest du wirklich dein Ladenlokal an der Bahnhofstraße in Zürich. Du hast einfach viel mehr Laufkundschaft, oder? Und es ist ja immer schon, ja, ein Mythos, eine Theorie, man weiß nicht so recht, zählen die User-Signale? Also zählt das, wenn du bei einem Keyword, wenn jemand sucht, gezeigt wirst und man klickt? Google hat ja eigentlich lang gesagt, offiziell nein. Mhm. Und alle anderen Studien von Search Matrix und Co. sagen, ja doch, das muss zählen. Mhm. Was ist A, dein Standpunkt und B, deine Erfahrung?
Mhm. Also ich finde, also mein Standpunkt das letzte Jahr ist Google vor Gericht gestanden, mehrfach. Aber bei meinem Trial haben sie ja müssen zugeben unter Eid, dass die User Signals zumindest ins Ranking einfließen. Nicht ein direkter Faktor ist, aber einfließen. Und bevor das schon war, musste ich meine Folien anpassen bei den Studierenden.
Ja, bitte.
Ich schon immer gesagt habe, das muss irgendwie zählen. Weil das Ding ist ja, Google will ja, also es ist nicht nur der Klick auf den SERP übrigens,
sondern auch, sondern auch
und was die Leute auf der Seite machen, oder? Mhm. Weil dort, also haben sie ja auch Daten. Aber sagen wir jetzt
mal, nur, wenn Google Analytics nutzt.
Genau, sagen wir jetzt mal, der Klick auf den SERP sicher. Weil sie probieren ja den absolut perfekten Match zu schaffen zwischen der Suchanfrage, die die Person gemacht hat, und der Page. Und was ist ein besseres Signal, um zu zeigen, dass die Leute wirklich gefunden haben, was sie suchen, als User Signals?
Ja.
Oder?
Aber ist es nicht, also ich habe immer gesagt, Analytics ist kein Ranking-Faktor, oder? Hure perfid eigentlich, weil unter dieser Eid-Aussage bedeutet eigentlich, wenn ich gutes SEO was mache, muss ich zwangsläufig Google Analytics installiert haben.
Ja. Könnte schon so sein. Aber das wissen wir natürlich wirklich nicht.
Ja.
Das wissen wir wirklich nicht. Und alle die, wie heißt das andere? Matimoto?
Matomo.
Matomo, ja, genau. Kein Blassen von dem. Aber ja, alle die haben die dann das Nachsehen. Das ist wirklich, das würde ich mir nicht wagen, jetzt eine Aussage darüber zu machen. Aber generell, dass es darauf ankommt für das Ranking, was die Leute auf der Seite machen, was sie dort finden, wie zufrieden sie sind und wie sie das zeigen, dass sie zufrieden sind. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass Google das ignoriert.
Also ich bin auch ich habe immer gesagt, hey, so die wichtigsten Signale für gute Positionierung auf der SERP, also auf der Suchresultatseite, ist, habe ich das Keyword im Titel, habe ich ein Call to Action, nicht zwingend mit dem Keyword in der Description, wo die Leute noch mehr anregt zu klicken, habe ich gewisse enriched Sachen in der SERP, also habe ich Bewertungen, habe ich dazu mal noch ein Auto gehabt, whatever, fuck, ist alles, wird ja immer weniger wichtig, mal schauen, wie die neue Google SGI dann wirklich wird, habe ich gesagt, das bringt etwas und du musst halt mit der Call to Action dafür sorgen, dass die Leute klicken, also nicht gerade ein Clickbait machen, aber das muss irgendwie anregen und das wird ganz sicher einen Einfluss haben, auch wenn er indirekt ist. Und dann als Zweites, kommen die Leute wieder zurück oder nicht? Und ich glaube, da muss man aber nur wie ein bisschen unterscheiden zwischen einer informellen Search, also bin ich irgendwo etwas am Recherchieren, dann gehe ich vielleicht 3-4 Seiten an und lese mir einfach durch und komme wieder zurück. Oder ist zum Beispiel ein Du oder vielleicht sogar gerade das Kauf-Keyword im Bereich von Du, dass ich sage, hey, sie bleiben auf dieser Seite und kommen nicht mehr zurück. Und da habe ich schon das Gefühl, also, es ist schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich basierend auf Zahlen, also weißt, wir haben wahrscheinlich viel zu wenig statistische Daten, wenn wir in unseren kleineren Projekten denken, als wenn du irgendwie so ein SEO-Tool bist. Aber ich bin schon seit Jahrzehnten davon überzeugt, dass es einen Einfluss muss haben und auch jetzt definitiv hat.
Ja, das ist auch definitiv bestätigt. Ich habe einfach auch das Gefühl, wir dürfen uns auch als SEOs gar nie so fest versteifen auf einen Faktor, weil wir wissen, ja, also nur schon, ich glaube, im Jahr 2006 oder was, hat Google gesagt, sie hätten ein paar hundert Ranking-Faktoren und mittlerweile werden das Tausende sein, wenn nicht Millionen.
Ja,
das heisst, wir können uns eh nicht auf einen Ranking-Faktor konzentrieren und darum sagen wir ja auch immer, hört auf, irgendwie Webseiten für Google zu machen oder irgendwie für einen Ranking-Faktor, sondern macht Webseiten für Userinnen und User. Und wegen dem ist auch die Verwandtschaft so nahe mit UX. Weil einfach, wenn du gute Webseiten machst, eben nicht nur gut im Sinne von schön bedienbar, sondern dass die Leute einfach schnell bekommen, was sie wollen, dann kommen sie einfach auch gerne zurück. Und es ist so, ich finde, es ist so, ja, eigentlich absolut logisch. Und ich habe schon lange, denke ich, einfach so, und auch das mit der Keyword-Abdeckung ist so eins. Ich weiß nicht, was du dort für Erfahrung gemacht hast, aber früher hatte ich auch gesagt, das muss in Titles, Keyword, bla bla bla. Und irgendwie habe ich dann wirklich angefangen, Seiten zu sehen, die nicht optimiert waren, aber die super Rankings haben, oder? Mhm. Wo kein SEO dahinter war. Und dort hast du dann wirklich gemerkt, Google versteht langsam den Kontext viel besser. Also die, okay, die, so die Keyword-Zentrierung ist wirklich weggegangen. Jetzt gehen wir eben mit der richtigen Entitäten, SEO. Und ich merke das schon extrem, wenn du eben das Thema breit besetzt und ganzheitlich abhandelst, dann versteht Google, was du machst. Und dann ist es eigentlich viel wichtiger, auf der einzelnen Seite eben die Intention zu wissen und abzudecken, als ganz genau, wo du die Keywords hast. Und trotzdem mache ich immer Keyword Research und würde es auch weiterempfehlen, weil es mir einfach auch hilft, zu wissen, über was schreibe ich und wie ist mein Content strukturiert. Das finde ich nach wie vor wichtig. Aber einfach so die Keyword Dependency, das habe ich gemerkt, in meiner Erfahrung hat das schon recht abgenommen.
Also ich habe das Gefühl, das braucht es, also in meinen Augen, ein bisschen wie noch, zum überhaupt sich überhaupt bewusst werden, um was es auf der Seite geht. Also eben die Keyword Research würde ich nicht weglassen. Aber oder wenn ich noch etwas suche, habe ich das Gefühl, dass auch, wenn das Keyword im Title jetzt drin vorkommt, also auf der SERP, dann, also wenn da oben steht Monstera, dann wird es fett geschrieben und dann habe ich noch mehr Auffälligkeiten drin. Und ich glaube, bei höheren Suchvolumen, also wenn es ein Shorttail-Keyword ist mit viel Konkurrenz, habe ich das Gefühl, wird das noch mehr bringen. Im Longtail-Bereich habe ich das schon auch gesehen, dass du sehr, sehr häufig, gerade so bei Fragen oder so, da hast du ja früher mit FAQs gesehen, sehr, sehr viel gezielter Antworten bekommst, die jetzt nicht irgendwie auf das optimiert sind worden. Ich stelle mir halt schon die Frage, wie wird sich jetzt Search Experience verändern. Wir sind ja in der Schweiz auch nicht aufgeschaltet. Also Google hat ja weltweit, fast weltweit, in über 100 Länder, außerhalb in allen EU-Ländern und vor allem Deutschland nicht, die neue Search Generative Experience ausgerollt, wo ja in Kombination mit AI eher etwas ganz anderes mit sich bringt. Weißt? Und ja, ich glaube, dass Google oder auch andere Systeme, also wenn du AI-Systeme anschaust, Perplexity kennst du sicher. ArcSearch hast du vielleicht auch schon gehört. ArcSearch ist eigentlich eine neue Suchmaschine und die machen das recht, die haben eine recht coole Idee, und zwar du suchst etwas, sie verstehen deine Intention, gehen die Seite noch ab, gehen abgrasen und bauen dir eine eigene Seite basierend auf deiner Intention. Finde ich eigentlich recht cool, zum besser ein bisschen verstehen, was die Intention ist, weil das ist, ich habe das Gefühl, für uns als SEO-Menschen, für Kunden, noch extrem schwierig, wirklich ohne Daten, ohne deine eigenen Daten, zu verstehen, was die Leute überhaupt wollen und wie optimieren. Du machst immer irgendwie ein Research, du gehst davon aus, von irgendwelchen Felddaten, was die anderen machen. Und wenn du es dann umsetzt und du hast immer noch so eine Momentaufnahme und dann ist die Momentaufnahme nicht mehr aktuell, dann hast du irgendwie falsch optimiert, oder?
Hast du es auch langsam satt, mich zu hören? Ich eben auch. Dauernd werde ich hier digital genötigt. Du könntest mir helfen. Empfehle den Podcast weiter, damit wir wachsen. Dann zahlen die Sponsoren mehr.
Und auf der anderen Seite, was ich auch noch schwierig finde, eigentlich sagen wir ja, wir sollten für Menschen optimieren und nicht für Suchmaschinen. Und mir fehlt zum Beispiel die Techies, die haben mittlerweile so ein bisschen, wir wissen, wie technisch SEO machen. Die UX-Menschen, je nachdem, mit welcher Ausbildung sie daherkommen, ist ja ein recht neuer Beruf, wird das irgendwie noch nicht berücksichtigt oder zu wenig berücksichtigt. Und wir müssen dann irgendwie, oder wir sind in einer recht schwierigen Konstellation, dafür zu sorgen, dass alle Stakeholders in dem Team dann das bekommen, was sie wollen, mit dem Ziel, dem Kunden das Beste eigentlich zu vermitteln oder zu geben am Ende. Und das finde ich ultra schwierig.
Das ist sicher so. Und ich meine, schlussendlich gibt es ja auch kein Beispiel an, wo du einfach immer wieder kannst abrollen, wo einfach funktioniert. Und es gibt auch keine perfekte Webseite. Und es gibt auch keine Webseite, die dann fertig ist und dann musst du nicht mehr optimieren. Also, aber gerade weil auch so viel läuft auf den SERPs und halt auch, weil Webseiten sich fast selber verändern, die lebende Organismen sind, bist du dort natürlich immer dran. Und nicht nur in unserem Beruf, sondern auch auf der Entwicklungsseite, auf der Content-Seite, auf der UX-Seite, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und wird mega viel geforscht. Das heisst, du darfst dir absolut auch erlauben, im Moment bei gewissen Sachen einfach noch nicht so viel zu wissen oder falsch zu liegen oder eben, es wird dann etwas anderes bewiesen. Wir wissen schon sehr viel im Moment, aber gerade wenn sich die Serbs halt auch so verändern, wird sich das sicher auch verändern. Von dem her, es ist auch einfach, Webseiten machen ist einfach ein kontinuierlicher Lernprozess.
Das hast du schön gesagt. Hast du das Gefühl, dass SEO sterben wird jetzt so mit AI und Co?
Nein.
Wieso nicht?
Nein. Also erstens mal, weil es schon etwa 15 Mal tot gesagt
wurde. Ja, logisch.
Und nie gestorben ist. Aber wir haben ja eigentlich extra das Thema Search Generative Experience nicht anschneiden, weil wir gewusst haben, da geht das Fass auf.
Und ich wollte es aber gleich noch ein bisschen anschneiden, du merkst es.
Ja. Ich habe einfach immer gesagt, also, solange es Webseiten gibt und Suchmaschinenergebnisseiten, solange gibt es SEO. Das ist klar. Das Einzige, was ich gesehen habe, dass sich wirklich SEO stark verändern wird, ist, wenn wir nicht mehr im Browser suchen. Wenn wir nur noch mit Copilot direkt zum Beispiel im Word suchen und eine Frage stellen und nicht mehr Webseiten ausgeben werden, sondern einfach nur noch Antworten. Aber woher werden denn die Antworten gezogen, wenn es keine Webseiten mehr gibt?
Genau, da glaube ich eben, das ist auch der Grund, warum SEO nicht wird aussterben, wenn wir Copilot, ArcSearch, Perplexity und ChatGPT und schieß mich tot noch Daten wird finden, dann braucht es Daten, die wir ihnen liefern. Mhm. Und die können es nur liefern, wenn sie gefunden werden.
Mhm.
Und wenn du zum Beispiel hast Wellen, oder wenn du willst, dass du irgendwie in ChatGPT in einer Live-Suche gefunden wirst und in Perplexity, dann musst du ja auch irgendwie zu oben stehen.
Mhm.
Und das geht nicht, wenn du nicht in einer Suche irgendwie dich dominierst.
Ja, aber ich finde es aber noch so spannend, dass im Moment bei den SGI-Tests die AI-Antwort, wobei, ich glaube, 87% von allen Anfragen im Moment wird AI irgendwie involviert bei den SGI-Tests, aber die kommt nicht aus den Top 5 Websites, sondern von anderen.
Spannend.
Und das finde ich krass. Also Google entscheidet irgendwie, die Top 5 Websites sind für die Query die best, aber in SGI die AI-generierte Antwort kommt dann aus anderen Quellen. Dann denke ich so, du hast doch gesagt, die anderen 5 sind die besten. Und da ist sich auch die Community noch ein bisschen uneinig, ob das gewollt ist oder nicht, oder was das könnte bedeuten.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, mit der Intention. Dass sie wahrscheinlich sagen, hey, die Top 5 ist die grösste Intention, und aber das, was jetzt AI ausgeht, ist ja meistens irgendwie eine Antwort auf eine Frage.
Mhm.
Und die wird halt woanders besser oder anders besser formuliert. Aber, ja.
Aber vielleicht so Diversity in SERP, das ist so ein Grund, wo könnte sein. So
mal
die Hidden Gems für ein Holland. So.
Mal schauen, ob wir es überhaupt irgendeine in der Schweiz aufgeschaltet bekommen.
Mhm, das ist auch noch so eine Frage. Und ob es Google überhaupt wette ausrollen.
Ja.
Weil im Moment im Businessmodell von Google ist ja eigentlich SGI nicht vorgesehen. Also das jetzige Modell mit den Ads und den Shopping-Ads funktioniert sehr, sehr gut.
Das ist ja das, was sie am meisten Geld verdienen. Aber
genau, es ist also so eine Theorie, dass Google SGI einfach bereit macht, falls ein Konkurrent mega reinschießt.
Jetzt, wenn du gerade sagst, Geld ist die grosse Geldmaschine, SEA eigentlich zu machen, was ist deine Erfahrung bezüglich Kombination von SEO und SEA? Pusht das nicht? Wie ist deine Einstellung dazu?
Sehr gute Erfahrungen mit der Kombination. Vor allem, weil ich arbeite ja auch viel mit Brands und auch bei Face, das so gewesen, die noch unbekannt sind.
Mhm.
Das heisst, die brauchst du eher am Anfang SEA, wenn du den Brand ein bisschen pushen willst. Und du hast einerseits, wenn du SEO gut machst, steigt dein Quality Factor bei den Ads. Das heisst, Preise können unter Umständen sinken. Und andererseits, wenn du SEA gut machst, können die User Signals wieder gut sein für SEO. Plus du hast so den doppelten Branding-Effekt, wenn du beides hast. Und darum finde ich verstehe, dass man SEO ist immer eine Long-Term-Strategie, gerade auch um die Ads-Klickpreise zu senken. Darum finde ich es einfach gut, wenn man von Anfang an wirklich auf beides geht und nicht zuerst SEO macht und dann irgendwann denkt, SEO wäre auch noch gut, sondern SEO braucht halt. Also wäre gut, wenn man beides gleichzeitig startet. Aber ich würde nie, also jetzt in meiner Erfahrung, das eine gegen das andere ausspielen, sondern ich finde wirklich, es sind Teamplayer und nicht Konkurrenten.
Vertrittst du ja eine Meinung, die nicht so viele SEO-Experten wenn vertreten, habe ich das Gefühl.
Ist das so?
Ja, also ich höre immer wieder, es kommt natürlich darauf an, was für eine Accountstruktur du im SEA vorfindest. Oder? Es gibt viele Accountstrukturen, die wir schon vorgefunden haben, die einfach SEO komplett konkurrenziert haben.
Mhm.
Und durch das hast du das Problem gehabt, dass du sehr hohe Kosten hast. Ich sage immer, es muss sich eben als Teamplayer ausnivellieren. Du musst deine Ad-Spendings in SEA runterfahren können, bei gleichbleibendem Traffic über beide Kanäle.
Mhm.
Und nicht irgendwie sagen, ja, okay, jetzt habe ich SEA eingespart und SEO hat nichts gewonnen. Das ist schlecht, oder? Es muss eigentlich immer SEO gewinnen. Und das finde ich noch wichtig. Ich habe das Gefühl, ab und zu gibt es SEO-Leute draussen, die sagen, ja, es geht eigentlich nur eben SEO.
Mhm.
Und dann gibt es auch ganz klar Leute, die behaupten, also Google sagt ja, es hätte natürlich keinen Einfluss aufeinander, logischerweise. es hat wahrscheinlich auch keinen direkten Einfluss. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn du SEA machst und Geld zahlst, dass du deswegen SEO besser gerankt wirst, sondern
hoffe auch nicht, nein.
Indirekt durch die Optimierung wird es dazu führen.
Und genau, und durch die User Signals, ja.
Deswegen habe ich das Gefühl, es gibt ein paar SEO-Menschen da draußen, die da halt sehr vorsichtig sind.
Mhm, das mag sein, ja.
Ich muss sagen, du kannst einfach, eine Person kann nicht beides machen. SEO ist für mich eine komplett andere Disziplin wie SEA.
Ja, für mich auch. Also mich müsst ihr auch nicht fragen wegen SEO.
Mich aber. Also,
und die Leute meinen immer, wir sind so ein bisschen entfernt mit Keywords zu tun.
Ja, und dann irgendwie, ja, du machst ja, es ist ja Suchmaschinenmarketing.
Ja.
Und dann muss ich sagen, ja. Nein, ich finde, jemand, der SEA macht, ist vielleicht besser in Social Ads, auch wenn es eine andere Art von Ad ist, aber die können das besser als ich sage SEO und SEA-Leute, weil es ist für mich komplett
und darum, aber ich finde auch, wie wir auch vorher gesagt haben, ich finde einfach, ein Projekt wie Webseiten oder Marketing als Ganzes finde ich einfach auch die Diversität von den Rollen mega, mega gewinnbringend. Mhm. Weil eben ein Wissen, halt, wie ein SEO hat in dieser Tiefe, das ist für jemanden, der einfach Digital Marketing macht, das ist absolut nicht erreichbar.
Ja.
Also du kannst schon ein Digital Marketing eben Projektleiter oder Projektleiter sein, dann managest du halt und hast von überall auch ein bisschen Ahnung, aber dass wirklich jemand mega, mega tief geht in ein Gebiet, das bringt dir mega viel. Du musst
obwohl, ich bin sogar der Meinung, SEO-Menschen sind die besten Digital Marketer. Weil sie die komplette Klaviatur von fast allen Bereichen muss können managen.
Mhm.
Wenn sie dann noch aus dem E-Commerce kommen, dann noch mehr. Weil als SEO-Mensch, du hast sowohl mit Content zu tun, du hast mit Technik zu tun, du hast mit Zahlen zu tun, du musst dir alle Traffic-Kanäle anschauen, du schaust die verschiedenen Sachen an. Ich finde, die Leute mit diesem Background haben die breiteste Aufstellung jetzt rein fürs Digitale. Blenden wir mal Videos aus, weil das ist nicht unbedingt der SEO oder der SEO-Key-Faktor. Aber ich finde, das sind diejenigen, die am besten aufgestellt sind für alle Bereiche. Also
jetzt, wo du so sagst, ja, das kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil du eben für alle anderen Menschen dann eigentlich Inputs schaffst, ja. Halt von einer SEO-Perspektive. Ja. Und sie auch so reingehst, oder? Von einer SEO-Perspektive her müsste man da noch das und so machen. Und häufig eben gerade Entwicklerinnen und Entwickler haben häufig kein Problem, das umzusetzen, sondern sie haben sich einfach für eine Lösung entschieden, weil ja. Das gegangen ist. Aber sie haben auch sehr gute Alternativen. Und wenn du ihnen sagst, wir brauchen die Alternative aus SEO-Gründen, dann können sie es umsetzen, oder? Aber sie müssen wissen, wieso.
Ich finde sogar, du kannst einen SEO-Mensch aufgrund von seinem Mindset mit dem Kunden ins Zentrum stellen, Gedanken auch gut in ein anderes Feld hineinstellen, zum Beispiel Social Media. Der wird dann auch auf ich sag mal, visuelle Sachen wird einen ganz anderen Blickwinkel haben, weil er sagt, hey, was ist eigentlich das User-Signal, das sie geben können? Du hast verschiedene Like-Formen, du kannst speichern, was willst du machen. Und allein nur das Mindset kann ultra hilfreich sein in jedem anderen Bereich. Das ist so meine steile These.
Ja, und das sind auch die besten Kunden, die das Mindset haben. Oder? Ja, das dann bist du schon on the same page.
Hey, ich will noch auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar habe ich, wir hatten mal eine Tochterfirma gehabt, in der Agentur, wo ich früher gearbeitet habe. Und die hat eine sogenannte Negativ-SEO-Attacken erlebt. Thema Backlinks. Und auf der anderen Seite kann ich bestätigen, Backlinks sind mega wichtig, wo ich dazu mal mit SEO angefangen habe. Ich habe ein Buch gelesen. Vom Sebastian Ehlenbach, den du sicher auch kennst, der hat mehrere deutsche Bücher in diesem Bereich geschrieben. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, ich baue eine Website. Und die Website wie gefunden. Und dazu war als Junge schon aufwendig gesagt, das muss man nach geiler Sicht finden. ich denke, das ist eigentlich einfach als Keyword, aber meine Konkurrenz ist eine namhafte grosse Zeitung mit einem roten Logo und einem dicken B. Und ich weiss, magst du dich noch an meinbild.ch erinnern? Das ist so eine von den ersten Social-Media-Plattformen. Da hat man so im Fotoprompt-Automat hat man irgendwie Fotos gemacht und die dann irgendwie eingescannt und auf meinbild.ch aufgeladen und dann mit den ersten Klappnadeln mit Kameras Fotos aufgetan. Das sind so meine grossen Konkurrenten gewesen, also nicht kleine Pages, wenn ich das darf sagen. Und ich habe Seiten technisch optimiert. Ich war super schnell gewesen. Ich habe auf Keywords und Content alles geschaut. Wirklich alles gemacht. Ich bin einfach nicht aufgekommen. Und dann habe ich mir 2-3 Webdesign-Kollegen ausgesucht und habe die dazu gebracht, dass die mir einen Backlink setzen. Und habe es gemacht und ich bin auf Platz 1 gelandet. Also das zu die Erfolgsstory, die Negative-Story ist, mir plötzlich so Google Analytics, ist schon gesehen, der organische Traffic geht retour, der Umsatz geht retour, 25% weniger Umsatz, alles weg. Ich so, hey, verflucht, was ist passiert? Positioniere eigentlich SEO eigentlich alles gut? Also es ist in 2 Wochen ist das passiert. Also das ist so, du bekommst es ja nicht vorhin mit und mir überlegt, was ist? Nichts herausgefunden und plötzlich in der Search Console haben wir gesehen, Backlinks von diffusen Seiten aus Russland, von Warenseiten, von Pornoseiten, von allem Möglichen. Und dann plötzlich haben dann, und das ist schwierig, die Analyse-Tools angeschlagen und gesagt, ah, schau mal, der Sichtbarkeitsindex von euch und von 3 Konkurrenten ist retour gegangen, aber ein Konkurrent ist gestiegen. Und dann ist so die Frage, was hat der Konkurrent gemacht, dass er steigt und warum sind gleichzeitig alle anderen gefallen? So, meine Erfahrung hat mir dann gegeben, oder was ich daraus mitgenommen habe, ist, Backlinks sind ultra wichtig. Mhm. Von welcher Seite, mit welcher Autorität, in welchem Thema, in welchem Kontext, wie dass sie verlinkt sind, ist extrem heikel. Und so heikel, dass es eben als negatives Mittel kann verwendet werden, um einer Page zu schaden. Wir wollen jetzt niemanden dafür aufrufen, dass er irgendwie negativ SEO gegen Konkurrenz betreibt.
Nein, bitte nicht.
Weil ich muss jetzt noch sagen, rechtlich dagegen vorzugehen, ist mega schwierig. Das haben wir probiert. Keine Chance, weil du hast keinen Beweis. Mhm. Und von dem her, Was ist deine Erfahrung? Hast du so einen Aha-Moment, wo du sagst, hey, Backlinks, das hat voll reingehauen?
Das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich habe auch ganz andere Erfahrungen gemacht als du. Also ich finde es sowieso spannend, wir sind eben von dem Technischen und dem Content gekommen und eigentlich klassischerweise gibt es ja noch einen dritten Pillar und das ist eben Off-Page und Backlinks. Und mir hat dieser Teil einfach immer sehr angeschissen, muss ich sagen. Hat mich jetzt einfach nicht begeistert.
Ja, aber das war auch früher ein voll beschissenes Thema gewesen. Da bist du irgendwelche Leute Backlinks kaufen. Das ist sie meinefrage.de haben sie dann irgendwelche dummen Fragen beantwortet. Ja.
Das ist wirklich, wenn jemand ein Outreach-Specialist und so. Und da denke ich einfach, den ganzen Tag macht er nichts anderes als das. Und ich einfach denke, das ist ein lames Thema. Dort habe ich mich auch noch nicht so fest mit Backlinks, dass es eben noch andere Arten gibt, die zu bilden. Und darum habe ich auch bei Faye mich nicht einig um irgendeinen Backlink kümmern.
Ohne Scheiß.
Ja. Und wir haben aber natürlich Backlinks. Und darum bin ich aber eigentlich sehr ein Fan von Content, Marketing als Linkbait. Und ich glaube, das ist eben das, was bei deinem ersten Beispiel den Ausschlag gegeben hat, wie man es auch kann nennen, und es ist natürlich Backlink-Building, Brand-Building.
Aber das ist PR.
Ja, aber Backlink-Building ist ja nicht alles.
Das wollte ich einfach mal sagen. Ja, Backlinks in dem Fall ist PR.
Also und man sagt ja auch heute, Digital PR ist ja viel mehr persönlich. Und das hat man beim Backlink-Building genau auch. Oder? Du musst wirklich die Leute kennenlernen und wenn das Partner sind von dir und du musst dich anbieten. Und so. Das ist einfach nicht meins. Aber es ist wirklich, wenn dein Brand null bekannt ist, dann hast du es natürlich viel schwieriger mit sehr gutem Content. Mhm. Dann zu ranken. Aber wenn du aber gleichzeitig auch Brandbuilding betreibst, und das ist ja eigentlich auch dann nichts anderes als Linkbuilding. Aber,
Es ist ja nicht zwingend Linkbuilding, wenn ich Brandbuilding betreibe. Weil wenn ich Brand mache, heisst es ja nicht gerade, dass ich einen Link bekomme, sondern ich muss ja dann auch irgendwie schauen. Bringt ja nichts, wenn ich verlinkt werde von Seiten, die keinen Sinn machen. Sondern ich muss mir immer ein bisschen überlegen, also wir haben jetzt der eine Hoster kommt, der ist irgendwie ein grosses Forum am Hosten und die hat überall Backlinks gehabt. Es hat überhaupt nichts gebracht. Ja. Also weißt du, da ist es um Autos gegangen und jetzt geht es da um Hosting, das bringt nichts. Und das
macht ich habe auch einen Kunden, der so viele Backlinks gehabt hat, aber dann herausgefunden, dass 95% von einer Webseite
ist. Ja, aber genau.
Ja, aber das ist tatsächlich so natürlich. Und, aber ich glaube, was sehr viel bringt, ist einfach so die Awareness, auch von, dass Backlinks wichtig sind. Weil dass sie wichtig sind, da gebe ich dir völlig recht. Und früher hat er vielleicht noch gesagt, ich finde, sie sind nicht wichtig, nicht so wichtig. Aber ich habe gerade das Gefühl, in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo eben so das Internet halt auch überflutet wird mit mittelmäßigem Content oder kann werden, je nach Branche.
Das heisst auch mittelmäßig, unterirdisch.
Unterirdischem. Werden natürlich eben qualitativ hochwertige, von hochautoritativen Seiten Backlinks, die du nicht kannst faken. Das wird natürlich wichtiger. Also aber das heisst eben, wenn du Brandbuilding betreibst, dass du dort einfach die Awareness hast und zum Beispiel, wenn du interviewt wirst als Founder, dass du dann noch mal Backlink fragst, weil du weißt, sie sind wichtig. Oder das ist dann Backlink-Building, das nicht einfach passiert, sondern du hast das Bewusstsein, dass du es das so machst, aber du nimmst nicht Zeit aus deinem Tag raus, um irgendwelchen Leuten zu schreiben, gib mir doch bitte einen Link.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, bei den Backlinks ist so, es ist recht schwierig, einen zu bekommen. Mhm. Oder du hast vorhin angesprochen, es gibt ja noch Marketing, wie hast du es genannt? Marketing as a, oder nicht as a Service, Link as a... Du hast darauf auswählen, dass du Content kreierst, der auch verlinkt
Link-Baiting.
Wird. Linkbaiting. Ja, genau, Linkbaiting. Ja. Du willst eigentlich Content, der auch verlinkt wird. Und da finde ich es mega spannend, wieder in die richtige Content-Creation hineinzugehen. Und das Problem ist, die Autorität, finde ich, auf Push ist nicht gewährleistet. Also wenn du Push machst, Social Media Content machst, dann ist dein Content, du die Autorität, du kannst erzählen, was du willst, es wird einfach rausgepusht, wenn interagiert wird, dann hast du Reichweite. Mhm. Und bei Pull finde ich eben, die Autorität wird gebildet, eben genau durch das Link-Netzwerk, in dem du verlinkt bist, weil du guten Inhalt machst und die Leute das gut finden. Jetzt zurück zu dem Link-Baiting. Ich finde es eigentlich, es tönt so negativ, dir zu überlegen, wenn du einen Content machst, dass der verlinkt wird. Hat natürlich auch etwas mit der Kultur zum Teil im Internet zu tun, dass jeder eigentlich so seine eigenen Brötchen backen und eigentlich nie verlinken will. Was in der Vergangenheit, finde ich, ein bisschen negativ dazu geführt hat, dass halt vielfach Leute Studien machen, wo du halt, da kannst du den Content nicht klauen. Weil wenn ich eine Anleitung mache, wenn ich irgendwie sage, hey, so funktioniert Screaming Frog und so funktioniert Sistrix, soll einfach einen kopieren und dann kannst du den nächsten nehmen, oder? Finde ich mega schade. Deswegen Linkbaiting passt eigentlich, aber eigentlich geht es ja darum, Inhalte zu machen, wo verlinkbar sind. Und was ich vielfach sehe, wo nicht berücksichtigt wird, Tools, eigene Tools bauen, sind ein ultra geniales Mittel zum Backlinks generieren. Mhm. Also, sei das Namensgeneratoren, sei das so Tools wie Sistrix mit dem SERP-Generator eigentlich anbietet. Da bedenken viele Leute gar nicht, mal in so etwas zu investieren, um Backlinks zu generieren. Mhm.
Das ist super, wenn du das kannst. Ja, also Jackpot. Also ja. Also, aber je nach Organisationsgröße ist das natürlich auch, wo du sehr viel Abnahme hast und was machst du jetzt und was darfst und so. Kann das auch schwierig sein. Aber natürlich, weil dann hast du ja die ganzen Du-Leute, also Leute, die wahnsinnig gerne vergleichen und berechnen. Alles, was du kannst vergleichen und berechnen, irgendwie ein Tool geben, ist super. Und wie du sagst, natürlich ein Link-Magnet.
Es kein Linkbait. Yeah. Das ist eine andere Frage noch zum Linkbait. Hast du Erfahrungen gemacht? Ich sage nämlich immer, wenn ich dir jetzt einen Link würde geben, sage Gabi, verlink du mich mit Beyond und ich verlinke dich dann retour, das hebt sich auf. Oder hast du da andere Erfahrungen?
Ja, also mittlerweile sagt aber Google, das ist penalty-würdig.
Schon gar.
Also nur, wenn wir jetzt zum Beispiel können zeigen, wir haben zusammen auf einem Projekt gearbeitet. Ja. Aber einfach, weil wir Friends sind, findet es nicht gut. Also Link tausch. Und vor allem, wenn du es dann halt skalierst. Und wirklich, wenn sie merken, du hast sehr viele neue Links und gibst auch sehr viele neue Links und das tönt so nach einem Link-Tausch-Netzwerk, dann riskierst du eine Penalty.
Ich finde immer, das ist eigentlich eine gute Analogie zum Leben. Ein Link ist wie eine Empfehlung. Oder ich gebe dir eine Empfehlung.
Das ist eine Empfehlung.
Und wenn ich jetzt einfach immer sage, hey, wenn zu der Gabi und Gabi sagt, hey, wenn du irgendwie Content brauchst, geh zum Chris. Irgendwann fliegt das auf. Und das fliegt natürlich unter den Menschen nicht so schnell auf, weil wir nicht die allübersichtliche Brille über alles haben, aber Google hat die, wenn sie die Webseite crawlt. Und wegen dem glaube ich nicht, sondern das ist eigentlich eine gute Erklärung, was ein Link eigentlich ist, eine Empfehlung.
Mega. Und wenn es absolut ernst gemeint ist, weil ich schon bei 10 Projekten mit dir zusammengeschafft habe und einfach wirklich niemanden können, der besser ist in Content, dann ist eine ehrlich gemeinte Empfehlung Mund zu Mund ja immer noch das Wertvollste. Und genauso ist es mit dem Link.
Ja, das ist gut. Gehen wir mal so zum letzten Thema. Performance. Du hast vorhin gesagt, in der SG sind schlechte Seiten da, aber ich habe auch schon ultra schlecht performende Seiten gesehen und ganz viele sagen, ja, Geschwindigkeit von einer Seite, du musst irgendwie 90 von 100 Punkten im Lighthouse-Score haben. Ist ja allein durch die Einbindung vom Google Tag Manager und durch die Einbindung von Google Analytics 4 schon nicht möglich. Was ist deine Erfahrung?
Ja, eigentlich genau die gleiche. Also gerade auch Klassiker von Seiten, die schlechte PageSpeed-Index haben und gut performend ist YouTube.
Ja, und gehört ja nicht zu Google.
Ja, die hat natürlich den Vorteil.
Oh, Wunder.
Aber eben, das ist auch, auf der anderen Seite haben wir ja die Seite, wo man immer sagt, eben Blog und Content und so. Es gibt irgendwie whiteboard.com, wo einfach nur ein Whiteboard ist und unglaublich gut rankt für die Begriff, weil es einfach die User-Intention bedient. Ja. Also, wo einfach nur aus einer Seite besteht. Und bei PageSpeed für mich ist es so ein bisschen das Gleiche, aber ich finde trotzdem nicht, du darfst nicht ignorieren. Ich finde einfach auch nicht, du musst einen monatlichen Report oder so, wenn du ihn mal in Ruhe gelassen hast, hast du ihn in Ruhe gelassen. Wo ich es einfach gesehen habe, ist, wenn du in recht kompetitiven Branchen oder einfach jetzt du und deine Competitors, wenn ihr in Sachen Content recht gleich auf sind,
ja,
dann finde ich, kann es so ein bisschen das Züngli an der Box sein. Genauso mit Backlinks. Oder wenn, mhm, du On-Page einfach so ein bisschen Möglichkeiten ausgereizt hast und dann merkst du von deinen Ressourcen her, wo On-Page ist einfach am ressourcenintensivsten, oder Content produzieren. Mhm. Und merkst, wir können jetzt nicht doppelt so viel Content raushauen wie der Competitor, schaffen, mhm, wir einfach nicht.
Mhm.
Dann finde ich, kann es so das Züngli an der Box sein.
Stimmt, ich muss auch sagen, es sind genau gleich. Also wenn du Content gleiches Level hast, weil du gleiche Positionierung, ähnliche Positionierung hast, das ist ziemlich der Waage. Ich finde viel wichtiger sind die ganzen SEO-Fehler. Eben so Duplicate Content, Canonicals, fehlende, mhm, Sprachaussteuerung mit dem Hreflang. Das finde ich viel entscheidender, als zu sagen, wie sieht es aus. Und ich bin der Meinung, eigentlich das Problem liegt selten in der Entwicklung von der Page, sondern der grösste Hebel vom PageSpeed sind Bilder, liebe Menschen, da draussen, die Webseiten bedienen. Macht eure Bilder kleiner. Und da gibt es, ja, zwei Sachen. Eine ist mal die Bilddimension, also die Abmessung. Das ist mittlerweile mit einem vielen Retina-Display und unterschiedlichen Formaten recht schwierig. Aber geht eigentlich da ins Maximum rein. Und, also das Maximum, was ihr könnt darstellen, die Breite, so 1600, nicht 40'000 Pixel breit. Und die Teilgröße. Also Tiny PNG oder sonst irgendwelche Dienste wie Rocker oder so verwenden, wo Bilder eigentlich aber skalieren.
Mhm. Und ich sage auch viel bei denen, die so mittelmäßig schlechte Page-Speed haben, sage ich, möchte es einfach richtig bei diesen neuen Bildern, die ihr aufladen. Ja. Oder ihr müsst jetzt nicht alles ersetzen, weil das ist einfach der Aufwand nicht wert. Das ist nicht unser Haupthebel, also wenn es dann so ist.
Mhm.
Und da gibt einfach Guidelines mit, was sie mit diesen Bildern machen, wenn sie neue Bilder machen.
Mhm. Obwohl, ich muss sagen, ich habe beim Redesign von einem Jahr von unserer Webseite habe ich alle Bilder neu dimensioniert,
mhm,
neu benannt, EXIF-Tags hinzugefügt, Meta-Informationen von den GPS-Daten und das hat uns einen massiven Uplift gegeben.
Mhm.
Also wir haben wirklich, glaube
ich... Und du weißt, es ist die Massnahme?
Ich habe nur diese Sachen gemacht. Mhm. Also ja, ich habe schon umgestellt und so, aber die Seite hat sich grundlegend eigentlich haben wir die Seite 1 zu 1 übernommen, ein neues Design.
Mhm.
Und ich habe wirklich die Struktur etc. behalten, kleine Anpassungen gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so einen grossen Einfluss hatten. Mhm. Ich habe an der Seitengeschwindigkeit sonst nichts geändert. Ich habe wirklich Bilder optimiert. Und vor allem in der lokalen Suche haben wir gesehen, dass das einfach ultra gut funktioniert.
Mhm.
Also da bin ich so überrascht, dass wir es geschafft haben, lokal, wenn du im Aargau suchst, Content Marketing, dass wir so einen Uplift gemacht haben. Und wir haben ohne Witz, wir haben glaube ich 300-400% mehr Impressionen gehabt nach dem Redesign.
Mhm.
Also vielleicht bin ich sonst noch ein bisschen schneller, aber ich glaube, der Großteil war wirklich Bilder.
Ja. Ja, und eben dann kannst du nicht sagen, einfach PageSpeed sei der Grund gewesen, sondern ich finde, Local Search ist also etwas, ja, was mega, mega unterschätzt ist.
Mhm.
Und wenn du ein Business hast, das irgendwie lokal eine Relevanz hat und dann eben nicht nur einfach das Google Business Profile machst, mhm, sondern wirklich Content lokalisierst, Bilder, mhm, lokalisierst, dann kann das extrem viel bringen.
Ja, das ist so. Also PageSpeed, ja, finde ich wichtig, aber manchmal ist es eben fast nicht zu erreichen. Da kommst du gar nicht dazu. Ich finde das auch ein bisschen schwierig, der largest Content von Pain. Also Google hat ja mit den ganzen UX-Kriterien, wo jetzt ja irgendwie, so gefühlt haben sie irgendwie versucht, das menschliche Verhalten, was irgendwie jemandem wichtig ist, in irgendeine Kennzahl zu pressen.
Mhm.
Und am Anfang mega diffus, muss aber sagen, ja, okay, es macht doch Sinn. Wenn kann ich das erste Mal etwas auf der Seite lesen? Wenn erkenne ich, was auf der Seite noch ist und wie lange braucht es, bis ich die Seite komplett kann bedienen kann, tut ja relativ gut eigentlich darstellen, was es bringt. Hast du Erfahrungen gemacht, dass wenn du dich explizit auf die kümmerst und die optimierst, dass es besser geworden ist? Mir eben auch nicht so.
Aber ja, grundsätzlich macht es natürlich schon Sinn. Und man weiß aus der eigenen Erfahrung, man soll ja nie von sich auf andere schließen, aber wie nervig also es ist, auch Layout-Verschiebungen,
ja,
oder das Pop-up und so. Oder wenn die eure Seite einfach nicht lässt, dann, ja, kann ich noch so wollen dort drauf, dann mache ich sie zu, schieße mich,
ja,
an.
Ja.
Das ist einfach, ja. Das sind aber hauptsächlich UX-Faktoren. Oder? Dort musst du natürlich schon schauen, aber dort machst du es nicht wegen PageSpeed, sondern einfach wegen, ja, dass die Seite lässt, dass die Leute das können anschauen.
Ja, dass sie vor allem sie brauchen können.
Ja.
Also ich find viel wichtiger, so ein bisschen, um das Thema ein bisschen abzuschließen, ich finde massiv wichtiger, technische Probleme zu lösen. Also wir haben zum Beispiel, mhm, einen Kunden gehabt, der hat sehr viel JavaScript auf der Seite gehabt und die Seite hat eigentlich auch nur mit JavaScript funktioniert. Und Google rendert ja heute JavaScript-Seiten problemlos,
mhm,
aber es hat, ja, nicht funktioniert. Gar, ja, nicht.
Ich sehe aber dort doch auch ab und zu noch Probleme. beim Rendering von JavaScript durch Google.
Vor allem, wenn es halt wirklich sehr, sehr stark, also sagen wir, JavaScript ist ein Problem. Ich finde, Single-Page-Applications, SPA, finde ich noch viel schwieriger. Also ja, das ist schier unmöglich. Also alles, was irgendwie nur mit einer Seite ist, kann man gerade ganz vergessen.
Ja.
Aber das ganze Thema wirklich so Fehler, Crawlbarkeit herzustellen, das ist mit Abstand das Wichtigste.
Ja. Crawlbarkeit und Indexierbarkeit sicherstellen. Und was du vorher gesagt hast, wo ich wirklich jedem würde das Tipp mitgeben, der eine internationale Seite hat, hreflang-Tags.
Ja, nicht einmal international. Ich würde sogar sagen, in der Schweiz, du den hreflang-Tag auf die Schweiz setzen, damit du nicht...
Ja, international oder mehrsprachige Seite.
Ja, also ich würde sogar noch sagen, hey, in der Schweiz einfach, dass du nicht die ganze Zeit unnötigen deutschen Traffic hast, wo du nicht willst.
Mhm.
Weil das lässt dich dann manchmal zu falschen Schlüssen. Also wenn du ein Unternehmen bist, wir haben zum Beispiel in der Corona-Zeit, haben wir auf Beyond brutal viel Zugriff gehabt. Weil wir extrem viel so über Remote Work und Zoom und wie auch immer gemacht haben.
Mhm.
Hat uns aber nicht gebracht.
Mhm.
Also wir haben jetzt Anfragen aus Deutschland und tut mir leid für alle Deutschen, die zuschauen oder zulassen. Wir wollen keine deutschen Kunden, weil es einfach mega mühsam ist mit der Verrechnung und so.
Mhm.
Und wir müssen zum Teil auch nicht das können bieten und leisten, wo sie wollen, zu dem Preis, wo sie es wollen, weil wir sind einfach teurer, oder? Und das tut im Fall, also auch die Search Console, sage ich, hey, immer Deutschland ausblenden und immer auf die Schweiz fokussieren, und weil es uns, wenn wir den Mann bedienen, nicht interessiert.
Ja, das stimmt. Ich wünschte, meine Seite würde das viel, wenn ich irgendetwas Rechtliches oder so suche. Da komme ich immer deutsche Advice, aber ich denke, das ist absolut nicht wertvoll für mich. Ich brauche eine Schweizer Seite.
Ja, also alle Rechtsanwälte draussen, schaut unbedingt, dass ihr den hreflang richtig setzt auf die Schweiz. Genau. Und dass da auch Google weiss, dass es rechtliche verhebende Themen sind für die Schweiz.
Ja.
Hey, ich weiss gar nicht, wie lange das wir haben bis jetzt.
Ich auch nicht, das ist keine Uhr.
Ja, ich habe schon eine Uhr, aber ich habe vergessen, darauf zu schauen, wenn wir angefangen haben. Hast du noch irgendein Thema, das du anschneiden willst? Hast du irgendetwas mitgenommen?
Eine Pflanze. Nein, habe ich nicht.
Nein, also ich muss sagen, es war ein cooler Austausch gewesen. Ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen etwas können profitieren könnt. Ich hoffe, wir sind nicht so nerdy-talk-mässig unterwegs gewesen.
Ich hoffe, wir haben verstanden, was wir sagen wollen. Ja.
Und sonst, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, auf LinkedIn und Co. Stellt uns Fragen. Fragt, warum, weshalb, wieso wir das eine so genannt haben, wenn wir etwas nicht richtig erklärt haben. Ihr wisst natürlich, wie immer, wenn ihr mal auch sonst jetzt den Podcast fertig gelassen habt oder das Video fertig gelassen habt, es gibt ihn auch zum Lesen auf beyond.ch/blog. Und wenn ihr noch mehr so Fachgespräche wollt haben zu bestimmten Themen, anstatt Interviews oder Single-Podcasts, dann lasst mich doch das gerne wissen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heisst Marketing Booster zum Schauen, Lesen und Hören. Gabi, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke vielmals.
Hast du es auch langsam satt, mich zu hören?
So, endlich wieder eine echte Stimme. Marketing Booster kann sich nicht mehr leisten. Hilf ihm, Chris und seinem Team, und empfehle den Podcast weiter. Und schreib endlich eine Bewertung, weil dann gibt es wieder mehr Realität, so wie mich.